ARD.
Stell dir vor, du sitzt im Auto. Vielleicht bist du auf dem Heimweg von deiner Arbeit oder unterwegs zu einer Verabredung. Und auf einmal meldet sich deine Verdauung. Mist, mitten auf der Straße. Und weit und breit keine öffentliche Toilette in Sicht. Vielleicht kennt ihr dieses unangenehme Gefühl, richtig dringend aufs Klo zu müssen. Die leichte Panik, die da in einem aufkommt. Und die Erleichterung, wenn man sich dann, halt erleichtern kann. Und jetzt stellt euch vor, das passiert euch nicht bloß einmal, nicht nur als Ausnahme, die man schnell wieder vergessen hat, sondern mehrere Male am Tag. Menschen mit Krankheiten, die den Verdauungstrakt betreffen, kennen dieses Gefühl nur zu gut. Auch Paolo. Und um ihn geht es in dieser Folge. Und um seine Krankheit, die eigentlich ganz harmlos beginnt.
True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange. Bevor es losgeht, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es wird in dieser Folge das Thema Darmkrankheiten besprochen, speziell Morbus Crohn. Und ja, es geht auch um Stuhlgang. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, dann hört den Podcast vielleicht lieber nicht allein, sondern mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Und jetzt geht's weiter.
Es fing alles wie eine Magen-Darm-Grippe an, mit einem verstimmten Magen, Durchfall. Irgendwann kam auch Brechreiz dazu und auch Übelkeit. Man kennt es ja eigentlich so von Magen-Darm, dass das dann irgendwann anfängt abzuklingen. Aber es wurde eher immer heftiger und irgendwann habe ich auch angefangen, richtig schlimm nach jedem Essen mich zu erbrechen. Da wusste ich, okay, irgendwas läuft hier auf jeden Fall schief.
Das ist Paolo. Wenn man ihn fragt, wer er ist, dann klingt das übrigens so.
Ich bin Musiker, ich bin der Sohn meiner Eltern, ich bin ein Mensch, der halb Deutsch, halb Peruaner ist.
Er hat dunkel gefärbte Haare, Snakebites, das sind zwei symmetrische Piercings an der Unterlippe, die, wie der Name schon sagt, an die Fangzähne einer Schlange erinnern. Er hat helle Augen und viele Tattoos. Auf den Armen, auf der Brust, am Hals und sogar auf der Stirn. Wenn man ihn sieht, denkt man sofort, ja, der macht garantiert Musik. Und zwar sehr, sehr laute. Und Paolo ist krank. Sein Problem, der Verdauungstrakt. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ein immer noch sehr schambehaftetes Thema. Ich habe ihn in seinem Zuhause in Dortmund besucht, um mit ihm genau darüber zu sprechen. Paolo hat ein komplett ausgestattetes Studio. Naja, ist ja klar, er ist ja auch Musiker. In einer Ecke steht eine Gitarre, an den Wänden hängen Anime-Poster. Wir setzen uns hin und Paolo erzählt mir von seiner Krankheit, die, wie er ja schon angedeutet hat, anfangs aussah wie etwas, das die allermeisten von uns kennen. Eine Magen-Darm-Grippe. Nur mit dem Unterschied, Paolos Beschwerden werden irgendwie nicht besser, trotz Medikamenten.
Ich glaube, spätestens nach 2 Wochen habe ich dann angefangen, mir auch selber größere Gedanken zu machen und habe angefangen zu googeln, die Symptome, die ich habe, und halt gesehen, was so mögliche Ursachen wären. Also ich habe irgendwie gehofft, dass es wirklich nur Magen-Darm ist.
Seine Symptome hat Paolo ja eben schon geschildert. Übelkeit, Brechreiz, Schmerzen im Unterleib. Und er leidet an einem starken Durchfall, muss teilweise bis zu 40 Mal am Tag auf die Toilette. 40 Mal, das muss man sich mal vorstellen.
Dann ist der Alltag halt wirklich nur noch im Bett liegen, weil man einfach total erschöpft ist. Und aufs Klo rennen. Und man kann dann so Sachen versuchen, wie mal irgendwie einkaufen zu gehen. Aber das war schon immer, das hat man sich 3-mal überlegt. Zum einen, weil der Weg zum Einkaufszentrum, und das waren nur vielleicht 3 Minuten. Diese 3 Minuten war schon ein großes Risiko, dass da was in die Hose gehen kann. Weil wenn halt dieser Stuhldrang kam, dann war das halt wirklich eine Sache von, okay, ich muss in den nächsten 60 Sekunden ein Klo finden, sonst ist es zu spät.
Zu diesem Zeitpunkt ist Paolo gerade mal 22 Jahre alt. Er studiert Sport und Englisch und Spanisch auf Lehramt. Und er arbeitet als Fitnesstrainer. Frisch auf der Uni, aktiv, sportbegeistert.
Ja, mein Leben war eigentlich immer ziemlich gesund, würde ich sagen. Also ich hatte nie große Probleme, war eigentlich immer sehr fit, sehr aktiv, bin viel Fahrrad gefahren, viel Skateboard gefahren. Ich habe mich nie so mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Also ich war einfach glücklich, sofern man das sagen kann, und einfach aktiv und freudig. Und ich habe auch einfach immer nur bis zur nächsten Ecke gedacht und nicht weiter, weil es lief ja alles irgendwie.
Bis es dann irgendwann eben nicht mehr lief. Von einem Tag auf dem anderen ist Paolo ans Bett oder vielmehr an die Toilette gefesselt. Jeder, der schon mal eine Magen-Darm-Grippe hatte, kennt dieses unangenehme Gefühl. Ich kenne das auf jeden Fall, dass man immer Ausschau nach der nächsten Toilette hält, sich unwohl fühlt, unsauber irgendwie, sich vielleicht auch etwas schämt. Und jetzt stellt euch mal vor, das geht einfach nicht mehr weg, dieses Gefühl. Was dann? Paolo geht zum Arzt. Der vermutet eine bakterielle Entzündung und verschreibt Antibiotika. Aber auch die helfen ihm nicht. Er wird an einen Gastroenterologen überwiesen, einen Mediziner, der sich speziell mit Erkrankungen des gesamten Magen-Darm-Traktes beschäftigt. Der untersucht Paolo und stellt fest, er leidet an einer Colitis ulcerosa.
Das ist eine Entzündung, eine geschwürige Entzündung des Dickdarmes. Steckt der Name Colon drin, also Colitis ist Entzündung des Dickdarmes und die ist eigentlich auf den Dickdarm nur begrenzt. Die kann mal so ein bisschen wie so eine kleine Welle noch in die letzten Zentimeter des Krummdarmes reinschwappen, aber die ist begrenzt auf den Dickdarm.
Das ist Dr. Birgit Terjung. Sie ist Gastroenterologin und ausgewiesene Spezialistin für entzündliche Darmkrankheiten wie eben Colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa ist mit schlimmen Durchfällen und krampfartigen Schmerzen verbunden, unter denen die Betroffenen sehr leiden, so wie Paolo. Er wird behandelt, aber sein Zustand verschlechtert sich.
Nur als es dann immer heftiger wurde, wurde dann die Diagnose auf Morbus Crohn geändert.
Morbus Crohn, den Namen habt ihr vielleicht schon einmal gehört.
Morbus Crohn, vielleicht fange ich da mal mit dem Namen ganz kurz an. Morbus und Crohn ist ja ein zusammengesetztes Wort.
Das ist nochmal Dr. Terjung.
Morbus ist die Bezeichnung für Krankheit und Crohn ist der Erstbeschreiber. Ich glaube, das muss man einmal verstehen. Der hat das 1932 beschrieben und hat damals mit seinen Kollegen beobachtet, dass Teile des letzten Dünndarmstückes, das ist der Krummdarm, entzündet sind. Und daher heißt diese Erkrankung oft auch Ileitis Terminalis und hat dann später den Namen Morbus Crohn gekriegt. Und dann hat man in den weiteren Jahren festgestellt, dass der Morbus Crohn den gesamten Verdauungstrakt befallen kann. Und das ist ganz entscheidend. Es sind im Grunde genommen von der Lippe bis zum After können ganz viele Teile des gesamten Verdauungstraktes entzündet sein. Das sind zum Teil sehr ausgedehnte Entzündungen. Man findet also typischerweise erkrankte und nicht erkrankte Areale nebeneinander.
In Deutschland gibt es je nach Schätzung 200 bis 250.000 Betroffene von Morbus Crohn. Die Erkrankung tritt meist bei jungen Erwachsenen zum ersten Mal auf, so wie bei Paolo. Weil die Krankheit den gesamten Verdauungstrakt betrifft, können Betroffene sehr unterschiedliche Symptome aufweisen.
Ganz wichtig, also man sollte, wenn man längere Zeit, also größer 3 Wochen, Durchfall hat, also ständig und immer Durchfall hat und der dann auch noch blutig ist, ist sicherlich ein Warnsymptom, wo Sie den Arzt aufsuchen sollten. Das muss dann nicht immer eine grundentzündliche Darmerkrankung sein, da kann man auch eine Infektion haben, aber das sollte geklärt werden. Wenn man plötzlich blutarm wird, also viel Blut verloren hat, wenn man starke Bauchschmerzen hat, Gewicht verliert, das sind sozusagen sogenannte Red Flags oder Alarmsymptome, da muss man unbedingt den Hausarzt aufsuchen und der wird dann weiterverweisen an einen Gastroenterologen oder wenn es sehr schlimm ist, auch ins Krankenhaus.
Und Morbus Crohn hat noch eine Eigenschaft, über die wir in dieser Folge noch öfter sprechen werden.
Das handelt sich um eine chronische Erkrankung, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und es steckt darin das Wort chronisch. Und chronisch heißt immer eine Dauererkrankung.
Als dann der Arzt mir die Diagnose gesagt hat, dann war meine erste Frage, obwohl ich eigentlich schon wusste, dass das chronisch ist, war, okay, bis wann habe ich das jetzt so? Bis wann ist das wieder weg? Meinte er, nee, das haben sie jetzt ein Leben lang. Und gerade so, wenn du Anfang 20 bist, wo dieses Konzept von Leben lang oder Beständigkeit generell, das ist einem ja total fremd. Alles, was man macht, ist sehr schnelllebig. Also man ist 2, 3, 4 Jahre in der Uni. Auch die Beziehungen damals sind auch in der Regel nicht schon fürs Leben lang, sondern gehen auch nur 2, 3 Jahre. Oder man zieht auch viel um. Und dieses Konzept von, ich soll das jetzt wirklich bis an mein Lebensende mit mir rumtragen. Ich habe das zwar gehört und ich habe das auch rational verstanden, aber tief im Inneren habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das muss irgendwie wieder weggehen.
Aber es geht nicht weg. Und Paolo lebt ab diesem Zeitpunkt mit einer chronischen Krankheit und mit Schmerzen. Für mehrere Jahre. Er wird behandelt, bekommt Medikamente, aber sein Zustand verbessert sich immer nur kurzfristig, aber nie langanhaltend.
Aber man war, ich glaube, so nach 2, 3 Jahren an dem Punkt, wo dann mein Gastroenterologe gesagt hat, ja, wir müssen hier langsam uns mal Gedanken machen, weil so viele Optionen haben wir nicht mehr und wir sind hier bald am Ende von unserem Therapieweg.
Ende des Therapiewegs, das klingt total dramatisch. Aber Dr. Taehyung erzählt mir, dass es mittlerweile sehr vielversprechende Behandlungsmethoden gibt, mit Medikamenten zum Beispiel.
Man hat natürlich so gewisse Erfahrungsmomente, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser wirkt. Aber genau das ist noch die Schwierigkeit, das zu identifizieren, dass man idealerweise einen Blutwert hat, an dem man es festmachen kann. Du brauchst das eine Medikament und bei dir fangen wir mit dem anderen Medikament an. Aber dennoch haben wir wirklich tolle Möglichkeiten mittlerweile, diese Medikamente einsetzen zu können und den Patienten effektiv zu helfen, dass sie ihren Alltag gut gestalten können.
Wenn Paolos Arzt ihm also sagt, dass sich für ihn das Ende seines Therapiewegs abzeichnet, dann heißt das eigentlich Mist. Die Medikamente und das, was wir bisher versucht haben, das hilft eigentlich nicht mehr so richtig. Naja, zumindest nicht langfristig. Und das wiederum heißt, vermutlich wird Paolo einen künstlichen Darmausgang, ein Stoma, benötigen.
Hatte einfach nur dieses Bild im Kopf von dem Beutel am Bauch. Und ich habe ja davor sehr viel Sport gemacht, also ich sah auch, zumindest vor der Erkrankung, immer sehr fit aus. Und ich weiß nicht, es war eine Mischung aus Eitelkeit und Angst und einfach nicht mit der Realität mich auseinandersetzen wollen, die mich dazu gebracht hat zu sagen, auf gar keinen Fall, also das ist keine Option, brauchen Sie auch nie mehr erwähnen, weil das möchte ich nicht.
Die Deutsche Krebsgesellschaft gibt an, dass ca. 150.000 Menschen in Deutschland mit einem Stoma leben. Stoma. Das bedeutet übrigens Mund oder Öffnung und kommt aus dem Griechischen. Die Gründe, warum Menschen einen künstlichen Darmausgang benötigen, sind unterschiedlich. Betroffen sind vor allem Darmkrebspatienten oder eben Menschen, die an entzündlichen Darmerkrankungen leiden, so wie Paolo.
Wenn wir sagen, jetzt kommen wir mit unseren Medikamenten vielleicht gerade nicht so weiter, wir müssen zumindest mal über eine Operation nachdenken, dann kommt immer als erstes, okay, OP ist okay, aber auf gar keinen Fall einen künstlichen Darmausgang, also ein Stoma. Die Ängste vor einem Stoma, also dass der Stuhlgang in einen Beutel ausgeleitet wird, ist für viele wirklich eine furchtbare Vorstellung.
Also kein Stoma für Paolo, vorerst. 7 Jahre lebt Paolo mit kurzen Ausnahmen unter enormen Schmerzen. In dieser Zeit ist er körperlich an der absoluten Schmerzgrenze. Er ist wahnsinnig dünn, seine Haut fast durchsichtig. Es geht ihm schlecht.
So schlecht, dass man sich quasi schon fast daran gewöhnt. Also man ist zu Hause gewesen in Zuständen, wo jeder normale Mensch schon längst in der Notaufnahme wäre, weil es in einen einfach zu schlecht geht. Aber ich habe einfach quasi mich damit abgefunden, dass das so der Normalzustand ist.
Paolo muss für ein MRT ins Krankenhaus. Dort soll abgecheckt werden, wie gerade der Zustand seines Darms ist. Eigentlich ein Routinetermin.
Danach kam schon der Chefchirurg aufs Zimmer und da wusste ich schon, okay, irgendwas ist hier los, weil dass der jetzt am Freitag irgendwie 8 Uhr abends hier nochmal hochkommt, ist in der Regel nicht normal. Und das war auch der Fall. Der hat direkt gesagt, Herr Heckel, wir haben uns da gerade die Ergebnisse des MRTs angeschaut. Und sie haben wirklich das Risiko, in den nächsten 2 Tagen einen Darmdurchbruch zu haben, weil halt die Entzündung schon so heftig war und dass wir halt auf jeden Fall heute noch eine Not-OP machen müssen und sie müssen einen Stoma bekommen, weil sonst halt wirklich akute Lebensgefahr herrscht.
Die eine Sache, vor der Paolo wirklich Angst hatte, ein künstlicher Darmausgang. Und jetzt?
Und in dem Moment, klar, ich habe die ganzen Jahre davor gesagt, nee, ich möchte das nicht, auf gar keinen Fall. Aber wenn du dann wirklich mit der Realität konfrontiert wirst, ich muss das jetzt machen oder es ist wirklich alles vorbei, dann überlegst du wirklich noch 2 oder 3 Mal, ob du wirklich zu deinem Nein, ich mache das auf gar keinen Fall stehst oder vielleicht doch nochmal zum Glück in meinem Fall zur Besinnung kommst und sagst, nee, ich glaube, wir sollten das doch machen. Und dann habe ich quasi noch direkt gesagt, okay, wann geht's los?
Paolo wird notoperiert und er bekommt ein Stoma. Er erinnert sich an die Tage nach der OP.
Es war auf jeden Fall sehr hart, weil Intensivstation, also ich glaube auch, das ist für die Pfleger eine riesen Herausforderung, weil es ist wirklich rund um die Uhr irgendwas los. Dann ist hier irgendwie ein Notfall und klar, für die Pfleger super, super stressig, aber für die Patienten auch, weil du kannst gar nicht zur Ruhe kommen, weil es ist ja permanent. Es war schon sehr, sehr erschöpfend und es war auch wirklich so ein Gefühl von, boah, ich muss hier raus, ich muss auf die Normalstation.
Für viele Patienten ist der Aufenthalt auf einer Intensivstation purer Stress. Überall, egal ob am Tag oder in der Nacht, bimmelt und alarmiert es. Ständig kommen Ärzte und Pflegekräfte ins Zimmer, andere Patienten rufen oder schreien. Wir geben uns die größte Mühe, den Schlaf-Wach-Rhythmus der Patienten einzuhalten, aber das gelingt auf so einer Station natürlich nicht immer.
Auch kann ich mich noch genau erinnern, ich glaube so nach einer Woche habe ich auch wirklich weinend dem Chefchirurgen so gesagt, so bitte schicken Sie mich doch bitte auf ein normales Zimmer, ich kann das nicht mehr. Und er meinte, ich würde es so gerne, aber das können wir nicht machen, weil der Zustand einfach nicht stabil genug ist.
Er bekommt Unterstützung von Pflegerinnen, die ihm helfen, nach der OP wieder auf die Beine zu kommen.
Die haben einen gewaschen, die haben einen auch dabei geholfen, das erste Mal wieder zu stehen. Und so die ersten Male wieder stehen, das war wirklich krass, weil so als erwachsener Mensch das Gefühl zu haben, meine Beine tragen mich nicht mehr mit Anfang 20, das war schon sehr heftig.
Wenn Paolo von dieser Zeit erzählt, fällt immer wieder die Formulierung absoluter Tiefpunkt. Er ist körperlich und mental am Ende seiner Kräfte. Die Hektik der Intensivstation stresst ihn zusätzlich. Er will da raus. Dazu muss ich aber erst seinen Zustand verbessern. Dafür muss er jetzt alles tun.
Das war so der Moment, wo der Kampfgeist wieder in mich kam. Und ab da war jeden Tag, wenn die Roten Kreuz-Ladies da waren und mit mir irgendwie 10 Meter gehen wollten, war so, nee, lass uns 12 Meter machen. Und am nächsten Tag, nee, keine 20, lass uns 25 machen. Und ich glaube, dann in den nächsten Tagen ist von meinem Kampfgeist auch, das hat sich so sehr auch in die körperliche Kraft übertragen, dass dann der Chefchirurg, glaube ich, dann nach so 5 Tagen danach, hat dann gesagt, ja, jetzt würde ich sagen, können wir es riskieren, dass Sie auf die Station sehen, weil ich sehe, dass da wieder, da ist quasi, der Zustand ist deutlich besser geworden.
Ein Wendepunkt für Paolo. Er wird verlegt und lernt von sogenannten Stoma-Schwestern, wie er zukünftig mit dem künstlichen Darmausgang umgehen muss.
Ja, es war schon heftig, aber es war deutlich weniger schlimm, als ich vor dem Stoma gedacht hätte, dass es wäre.
Vom Krankenhaus geht's zur Reha und von der Reha nach Hause. Dort ist Paolo nun auf sich allein gestellt. Dr. Birgit Terjung hat mit vielen Patienten in dieser Situation zu tun und kennt die Fragen, die sich viele stellen.
Wie ist ja mein Alltag? Wie mache ich das im Sommer? Wie kann ich ins Schwimmbad gehen? Wie kann ich Sport machen? Wie kann ich mit meinem Partner zusammen sein? Das sind ja ganz viele auch drängende Fragen, muss man sagen.
Diese Fragen beschäftigen auch Christian Hobe. Er ist Geschäftsstellenleiter der Deutschen ILKO. Das ist eine bundesweite Selbsthilfeorganisation für Stoma-Träger und Darmkrebspatienten.
Das Schwimmbadthema ist ein Dauerthema der Deutschen ILKO. Denn natürlich, da wird der Beutel sichtbar. Also da kommt man dann mit Leuten in Kontakt, die diesen Beutel am Bauch wirklich sehen. Und es ist ja auch nicht unverständlich, dass man sich dann fragt, ob der hält in einem Schwimmbad. Aber diese Bedenken bezüglich der Hygiene sind eigentlich nur in Unwissenheit begründet. Also die heutige Versorgung ist wirklich dicht. Sie hält auch gut und in dem Sinne ist sie dann auch oft hygienischer als vielleicht ein ungeduschter Schwimmbadbesucher, der frisch von der Toilette kommt.
Dass trotzdem mal was passiert, das ist ganz normal. Auch Paolo hat solche Erlebnisse, wenn der Beutel mal doch undicht ist.
Das Malheur haben dann nur mein damaliger Mitbewohner oder meine jetzige Freundin mitbekommen. Und ja, es war natürlich auch irgendwie Ekel erstmal damit in Verbindung, weil es ist halt einfach ein Beutel mit Stuhlgang, der da auf dem Boden dann liegt und auch so ein bisschen den Inhalt verbreitet hat. Aber ich habe das dann relativ schnell sauber gemacht und dann hat man drüber gelacht. Also es war zum Glück in einem Setting, wo Menschen waren, die einen kennen und auch quasi über die Lage Bescheid wissen.
Und wenn doch mal was in der Öffentlichkeit passiert oder man in einer privaten Umgebung sicher gehen will, dass der Beutel immer noch dicht ist, was dann?
Also wenn Sie mit einem Morbus Crohn-Patienten sprechen, dann weiß der ganz genau in der Umgebung, wo sind die nächsten Toiletten, in welches Geschäft kann ich gehen und da ist eine Toilette und da kann ich auch schnell zum Ziel kommen. Gewissermaßen muss nicht eine lange Schlange umschiffen. Und deswegen hat auch die sicherlich mit die größte Selbsthilfegruppe Deutschlands, die DCCV, ermöglicht, dass diese Patienten auch einen europäischen Toilettenschlüssel beantragen können. Dass sie einfach aus dem Auto rausflitzen können und in die nächste Toilette rein mit einem speziellen Schlüssel, dass man da nicht lange noch an der Tankstelle warten muss und sagen muss, kann ich jetzt mal gerade schon auf eure Toilette und so weiter, dann ist es schon passiert.
Eine Zahl geht mir während des Gesprächs mit Paolo nicht mehr aus dem Kopf, nämlich die 7 Jahre, die Paolo gelitten hat, bevor er schließlich im Krankenhaus notoperiert wird. 7 Jahre. Fast seine kompletten 20er hat er unter großen Schmerzen gelebt oder eigentlich nicht so richtig gelebt. Diese Jahre, die er, wie er selbst sagt, verloren hat, die versucht er jetzt nachzuholen, so gut es eben geht. Er ist sehr aktiv, spielte bis vor kurzem noch in 2 Bands.
Hätte ich gewusst, dass das Leben mit einem Stoma eigentlich, wenn man es so nimmt, ein ganz normales Leben ist. Man hat halt nur ein gewisses Accessoire am Bauch, was sich halt auch mal füllt und auch mal ganz lustige Geräusche macht. Manchmal auch in Situationen, die einen auch peinlich sind. Aber wenn das der Preis ist, den man zahlt dafür, dass man wieder aktiv am Leben teilnehmen kann, dann hätte ich diesen Preis schon sehr gerne nach 2-3 Jahren Morbus Crohn, also quasi an dem Punkt, wo man eigentlich schon mit der Therapie am Ende war und man einfach nicht die gewünschte Wirkung hatte, da hätte ich es eigentlich schon machen lassen sollen.
Aktiv ist Paolo auch auf Social Media. Als ihn ein Freund überreden will, seine Geschichte online zu teilen, ist er skeptisch. Doch dann lädt er ein Video hoch und bekommt zu seiner Verwunderung vor allem eines: viel positiven Zuspruch.
Es hat mir ein Gefühl gegeben von, ich bin nicht alleine. Und ich habe Brüder und Schwestern, die in genau derselben Lage sind und auch dieselben Struggles hinter sich haben. Aber dieses Gefühl von, man kann voneinander lernen und man ist auch irgendwie füreinander da mit den Sorgen und gibt sich gegenseitig Tipps und Tricks, wie man damit umgeht. Das hätte ich das gewusst, schon vor dem Stoma, dass es quasi noch da so eine große Community gibt von Menschen, die sich helfen, dann hätte ich, glaube ich, schon vorher, wäre ich aktiv auf Menschen zugegangen und hätte mir Input geholt und dann hätte ich auch schon einfach durch das Feedback der Menschen schon vorher die Entscheidung getroffen, einen Stoma machen zu lassen.
Nicht nur für Betroffene selbst, sondern auch für Angehörige können solche Communities und Inhalte sehr hilfreich sein.
Viele Angehörige neigen dazu, ihr ganzes Leben darauf einzustellen, dann ihren Betroffenen, direkt betroffenen Angehörigen zu unterstützen und vernachlässigen dabei so ein bisschen die eigene Perspektive. Und sich da die Auszeit zu nehmen und sich zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich für mich, das ist ganz wichtig.
Das ist nochmal Christian Hobe von der Selbsthilfeorganisation Deutsche ILCO.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass Sie erkennen, dass Sie selber auch auf eine ganz eigene Art betroffen sind. Deswegen sollten auch die direkt Betroffenen ihren Angehörigen die Möglichkeit geben, sich mal unter sich auszutauschen über diese Probleme. Es sind eben nochmal ganz andere Ängste natürlich und es ist eben dieses Gefühl, hilflos daneben zu stehen, ohne selber etwas tun zu können, das diese Menschen dann besonders berührt.
Eine Frage, die mich im Gespräch mit Paolo und den Expertinnen und Experten besonders beschäftigt: Wie bekomme ich diese Krankheit eigentlich und kann ich Morbus Crohn vorbeugen?
Richtige Vorbeugemaßnahmen gibt es nicht. So hat man ja früher mal gesagt, boah, wenn du ganz viele Süßigkeiten isst, dann wirst du bestimmt eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung kriegen. Also so im weitesten Sinne, das ist nicht nachgewiesen worden. Oder manche haben gesagt, du darfst keine Zahnpasta essen. Also schräge Sachen, die damals behauptet wurden. Vorbeugen können sie es eigentlich nicht, nur über eine gesundes Leben. Ansonsten kann man das nicht vorbeugen. Es ist auch keine eindeutig genetische Erkrankung. Es gibt so eine leichte Neigung dazu, dass man das bekommen kann. Aber es ist nicht so wie bei anderen Erkrankungen, dass es genetisch vererbt wird. Also einfach gut und gesund leben.
Ein gesundes Leben. Was das heißt, erklärt Dr. Terjung im Detail.
Sich gut ernähren, mediterran ernähren. Also wie Sie essen würden, wenn Sie in einem Mittelmeerurlaub sind. Nur nicht das Weißbrot, was es da immer gibt. Wenig tierische Produkte zu sich nehmen, ausreichend Alltagsbewegung, Sport betreiben und eine gute Einstellung. Also Achtsamkeit.
Das Gespräch mit Paolo beschäftigt mich noch sehr, sehr lange. Bei vielen seiner Aussagen bleibt mir wirklich der Mund offen. So reflektiert und positiv, wie er das erzählt, das finde ich wirklich beeindruckend.
Ich kann aktiv Musik machen, kreativ sein, andere Menschen inspirieren. Das ist schon, also das gibt mir sehr viel und dadurch bin ich natürlich auch sehr glücklich und sehr dankbar.
Glück und Dankbarkeit haben das große Gefühl der Angst bei Paolo abgelöst.
Ich würde euch ans Herz legen, euch wirklich mit einem positiven Blick damit zu beschäftigen und das Stoma als etwas zu sehen, das euch nicht Dinge raubt. Also es wird euch nicht euer Leben, eure Identität, eure Schönheit rauben, sondern es wird euch sehr viel geben, und zwar die Fähigkeit, wieder ein aktives Leben zu führen. Und das sollte eigentlich für alle an erster Stelle stehen.
Apropos Identität. Am Anfang haben wir euch ja vorgespielt, wie er sich selbst beschreibt. Ich muss euch gestehen, der Ton von oben, da haben wir euch einen kleinen Teil vorenthalten. Vollständig klingt der nämlich so.
Ich bin Musiker, ich bin der Sohn meiner Eltern, ich bin ein Mensch, der halb Deutsch, halb Peruaner ist und ich habe auch einen Stoma. Aber ich bin nicht mein Stoma. Mein Stoma ist ein Teil meines Lebens.
In der nächsten Folge geht es hier um das Thema Erste Hilfe. Ich freue mich, wenn ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Das war True Care, ein Podcast über medizinische Themen und Menschen, deren Gesundheitsgeschichten oft unsichtbar bleiben, erzählt von Betroffenen und mir. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter und bewertet den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr jetzt gerade auf Spotify zuhört, dann nehmt doch gerne an unserer Umfrage teil. Neue Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
True Care ist ein Podcast von SWR 3. Host Ricardo Lange. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Redaktion und Skript Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Komposition Nasu Hitschri. Sprecher Ricardo Lange und Sandra Herbsthofer. Schnitt David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Stefan Heuer.
Bis zu unserer nächsten Podcast-Folge möchten wir euch noch einen anderen Podcast ans Herz legen. Die NDR Ernährungsdocs. Wissenschaftsjournalistin und Host Julia Demann trifft auf die drei erfahrenen Ernährungsmediziner Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen. In jeder Folge widmen sie sich einer kniffligen Patientengeschichte und liefern jede Menge Infos für den eigenen Alltag rund um die heilende Kraft der Ernährung. Aktuelle Studien und natürlich immer auch ein Rezept zum Nachkochen. Die Ernährungsdocs findet ihr in der ARD Audiothek und wir verlinken euch natürlich die erste Folge auch in den Shownotes.